SWR1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster.
Und wissen Sie es noch, was Sie vergangene Nacht geträumt haben? Unser Leutegast heute Vormittag kann uns in die Welt des Traums entführen. Brigitte Holzinger, einen schönen guten Morgen erstmal.
Guten Morgen.
Sie sind eine der führenden Traumexpertinnen in der Schlaf- und Traumforschung zu Hause. Sie leiten das Wiener Institut für Bewusstseins- und Traumforschung und haben eine Methode entwickelt, um Albträume zu bewältigen. Alles ganz spannende Themen. Haben Sie denn vergangene Nacht was geträumt?
Ich habe ganz sicher was geträumt. Ich muss nur ehrlich sagen, dass ich es mir heute noch nicht wirklich in Erinnerung gerufen habe. Denn ich habe ja in einem Hotel übernachtet.
Macht das einen Unterschied, ob wir was träumen oder nicht?
Also man weiß, dass die erste Nacht oder die ersten Nächte im Hotel fast wie im Schlaflabor den Schlaf ein bisschen verschlechtern. Und wenn man nicht so gut schläft, ist es auch meistens so, dass man sich die Träume nicht so gut merkt.
Deswegen ist die Sehnsucht nach dem eigenen Bett auch wahrscheinlich bei vielen Künstlerinnen und Künstlern so groß, die immer sagen, ja, wenn ich die Chance habe, dann fahre ich nach Hause und schlafe da, weil man dort besser schläft. Jetzt kann ich mich aber, ich habe zu Hause geschlafen, ich kann mich auch an nichts erinnern. Ist das normal?
An sich ist das eigentlich normal, denn man muss bedenken, dass wir ja, während wir schlafen, sehr viel erneuern, regenerieren, unter anderem unser Gedächtnis. Und so könnte man die Hypothese in den Raum stellen, dass wir, während wir unser Gedächtnis regenerieren, es ein bisschen zurückfahren, damit wir dann am nächsten Morgen wieder gut uns an Dinge erinnern können.
Wäre das dann richtig rein interpretiert, dann ist es ja vielleicht sogar ganz gut, wenn wir uns an unsere Träume nicht erinnern können?
Naja, es gibt manche Kollegen, die das so sehen würden. Da kann man darüber diskutieren. Und es ist auch so, dass für manche Leute, sich an Träume zu erinnern, bedeutet, dass man gut geschlafen hat. Und für manche Leute, die sich zu viel an Träume erinnern, wo die Träume auch belastend sind, es eigentlich unangenehm ist, sich an zu viele Träume zu erinnern.
Heißt also, es ist für jeden ganz individuell. Sie sagen, Träume können uns als Wegweiser dienen. Wie denn das?
Also, der Traum ist, ich sage immer, eine Botschaft vom Selbst an das Ich des Träumers. Ich hoffe, das war jetzt nicht so abstrakt.
Nee, man denkt nur gleich an Freud oder Jung, weil das ist doch auch so eine Theorie, dieses Unterbewusste, oder?
Das ist eine Theorie, die eben aus der Psychotherapie kommt oder aus den psychotherapeutischen Schulen, Psychoanalyse natürlich. Und ich bin ja selber ja auch eine Psychotherapeutin, daher finde ich diese Sichtweise auch sehr hilfreich. Und manchmal gehe ich sogar so weit zu überlegen, ob der Traum oder das Träumen als eine kleine Psychotherapie gesehen werden kann, die man allnächtlich mit sich selber durchführt.
Was ist da Ihr Forschungsergebnis? Denn wenn man mal draufschaut, also so gut scheint die Traumwelt noch gar nicht erforscht zu sein, oder?
Da haben Sie völlig recht. Ich denke, das liegt an verschiedenen Themen. Das erste Thema ist, dass Träume als Forschungsgegenstand recht unzugänglich sind. Nicht? Man muss sich immer darauf verlassen, dass das, was der Träumer erinnert und erzählt, auch tatsächlich ein Traum war. Und dann natürlich, soweit man das heute sagen kann, ist der Traum oder das Träumen nicht gerade etwas, das man industriell verwerten kann. Sprich, Forschungsgeld ist etwas spärlich. Also es gibt keine Industrie im Hintergrund, die da Interessen hat und
da muss das persönliche
finanzielle Mittel investieren möchte.
Sie haben Methoden entwickelt, wie wir Träume in den Alltag holen. Warum, sagen Sie, ist sowas denn überhaupt sinnvoll?
Also Träume sind eine wunderbare Bereicherung für viele Menschen. Es gibt Menschen, die interessiert das gar nicht, aber sehr viele Menschen lassen sich von Träumern inspirieren, holen sich kreative Ideen und horchen auch in sich hinein, indem man sich an die Träume erinnert, wie geht's mir denn gerade? Und ich glaube, dazu sind Träume eine wunderbare Methode.
Machen Sie das selbst so?
Ehrlich gesagt mache ich das selber auch. Und für mich ist es sogar so, dass ich bemerke, besonders gut geschlafen zu haben, wenn ich von einem schönen Traum aufwache.
Können Sie denn inzwischen Ihre Träume sogar steuern, dass Sie wissen, ja, ich schlafe ein und werde was Schönes träumen? Weil manche Leute leiden ja auch tatsächlich an Albträumen, auf die kommen wir später auch noch zu sprechen.
Also durch das luzide Träumen oder Klarträumen kann man Träume beeinflussen und sozusagen direkt in den Traum einsteigen, während das stattfindet, und dann im Traum Entscheidungen treffen. Und das ist ja sozusagen mein Herzensgebiet oder die Forschung, von der ich eigentlich ausgegangen bin vor über 30 Jahren.
Das heißt, Sie haben nur noch schöne Träume?
Ich habe Gott sei Dank größtenteils schöne Träume. Und wenn es mal ein nicht so schöner Traum ist, dann ist er mir trotzdem wertvoll. Denn wir gehen ja in der Psychotherapie davon aus, dass jeder Traum eine Perle ist und ein Geschenk.
Jetzt gibt's ja so Standards bei den Träumen und Traumdeutern. Also da heißt es, wer im Traum fliegen kann, ist unbeschwert, genießt Freiheit. Dann lassen sich wieder ganz andere Bedeutungen lesen. Also was lässt sich denn da überhaupt wirklich rein interpretieren?
Das Stichwort ist, so wie Sie es gerade gesagt haben, rein interpretieren. Wir gehen davon aus, eigentlich, dass der Traum das, was wir am Tag davor erlebt haben, wahrgenommen haben, empfunden haben, verarbeitet und in den Erfahrungsschatz integriert, den wir schon in uns tragen. Und da haben wir auch was entwickelt, wie wir über diese Schiene sozusagen an den Traum herankommen. Wir nennen das Dream Sense Memory, die Traumsinneserfahrung, davon ausgehend, dass der Traum eine Sinnesverarbeitung ist und daher über das sinnliche Gedächtnis am ehesten zugänglich.
Es kommen so viele Mails mit Träumen schon rein, hier per Mail ins Studio. Aus Leichingen möchte ich gerade mal eben vorlesen von Olaf Graul. Hin und wieder habe ich schlechte Träume, mitunter auch Albträume. Dabei kommt es immer mal wieder vor, dass ich plötzlich wach werde, mich über den Traum ärgere, dann weiter einschlafe, aber den angefangenen Traum weiter träume. Wie kann ich so etwas umgehen? Frau Holzinger, Sie haben eine Lösung, oder?
Also, wenn ich ein bisschen ausholen darf, dieser Traum ist ein fantastisches Beispiel dafür, dass wir zwar unser Unbewusstes offenbaren, wenn wir träumen, aber dass wir auch bewusste Elemente im Traum und in der Traumwelt haben. Das heißt, der Traum ist zugänglicher, als wir es gelernt haben. Im Allgemeinen hört man, Träume sind Schäume und haben keine Bedeutung und kommen von irgendwo oder manche sagen dann von Gott, also ist noch unzugänglicher. Die Wahrheit aber ist, wir selbst träumen. Und daher sind unsere Träume uns selbst auch zugänglich. Unserem Ich zunächst weniger, aber wir können uns darauf verlassen, dass wir selbst auch aufs Träumen reagieren. Und wenn man jetzt einen Traum dadurch unterbricht, dass man aufwacht zum Beispiel, wird es plausibler, wenn man dann wieder einschläft, weiterträumt. Das ist auch das Prinzip des luziden Träumens oder des Klarträumens.
Das sind bewusste Träume, sagen Sie.
Man kann sagen, man kann das auch bewusstes Träumen nennen, denn auch hier wird deutlich, dass der Traum zugänglicher ist. Man kann sogar in den Traum hinein erwachen, direkt erwachen und dann auch direkt Entscheidungen treffen oder direkt beeinflussen, wie sich der Traum weiterentwickelt. Und so hat man eine Komponente davon, wie Herr Olaf gerade beschrieben hat.
Olaf scheint ja schon den ersten Schritt, wenn ich das als Laie rein interpretiere, gemacht zu haben, indem er sich darüber ärgert und dann wach wird. Und jetzt bräuchte er nur noch den nächsten Schritt, weil er sagt, ja, ich will nicht an der Stelle weiterträumen, das miese Zeug, ich hätte lieber was Schönes. Also wie kann er da den Schalter umlegen?
Ja, ich würde gar nicht so sagen, das miese Zeug, sondern auch hier ist das Umdenken, glaube ich, schon wichtig, zu erkennen, jeder Traum ist ein Geschenk. Und wenn ich jetzt beim Weitereinschlafen mein Bewusstsein behalte, dann kann ich direkt in diesen Traum, der mich auf irgendeine Art belastet, einsteigen und den Traum im Traum dann ändern.
Dann werde ich zur Filmemacherin quasi.
Ganz genau. Man kann auch sagen, jemand, der gelernt hat, luzid zu träumen, ist Autor, Regisseur, Schauspieler und Setting, alles in einem.
Ja, klingt so. Jetzt ist nur die große Frage, wie kann ich so etwas erlernen? Weil ich könnte mir vorstellen, viele Hörerinnen und Hörer sitzen gerade da und sagen, ja, wäre doch super, wenn ich da eingreifen kann. Wie kompliziert ist es?
Also, ich sage immer, es ist eigentlich gar nicht kompliziert. Und was wir gerade vorher gemacht haben, ist schon der erste Schritt, zu umdenken zu lernen, dass der Traum sowas ist wie eine Nachtfantasie unter der Bedingung des Schlafs. Und wir wissen ja, dass unsere Tagfantasien eben auch beeinflussbar sind. Und so wie die beeinflussbar sind, sind auch unsere Nachtfantasien beeinflussbar. Es ist wichtig, die Erwartungshaltung zu entwickeln, dass man das kann.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.
Auch die Frage aus Dornhahn von Nadine Meyer wollen wir gerne mit reinnehmen. Es kommen so viele Fragen zum Thema Träumen rein an unsere Expertin Brigitte Holzinger. Nadine schreibt, ich träume manchmal, dass was mit meinem Kind ist, dass dem was passiert, muss ich mir da Sorgen machen. Was kann sowas bedeuten?
Also vielen Dank für dieses großartige Beispiel, denn ich glaube, das untermauert sehr gut, was wir gerade vorher besprochen haben, dass was wir tagsüber fühlen, empfinden, wahrnehmen, im Traum nochmal vorkommt und verarbeitet wird. Und ich hoffe, jetzt ist das ist keine Unterstellung, aber könnte man vorstellen, dass eine Mutter sich auch tagsüber immer wieder mal Sorgen macht ums Kind und darauf schaut, dass dem Kind nichts passiert und ist ja auch gut so. Und dass diese Sorge dann sich auch im Traum darstellt. Und ich sage gern, Träume sind Gefühle und Gedanken in bewegten Bildern dargestellt. Das ist vielleicht ein bisschen generalisierend, aber ich glaube, ganz hilfreich zu sehen, okay, das, was mich tagsüber besorgt, kommt dann nochmal stärker in der Nacht, wenn ich träume. Und bedeutet nicht, dass Gefahr im Verzug wäre.
Wobei, es klingt dann ja fast wie ein Teufelskreis. Mache ich mir am Tag Sorgen, habe ich in der Nacht im Traum die Sorgen auch noch. Ist ja blöd. Wie lässt sich so ein Teufelskreis dann irgendwann, wie lässt sich da rauskommen?
Ganz genau. Das ist einer der Gründe, warum wir ja empfehlen, dass wir ein Traumtagebuch führen, um dann, wenn wir das verschriftlichen, erinnern, in Worte fassen und dann zum Ausdruck bringen, indem wir es aufschreiben, uns dadurch entlasten. Auch erkennen, dass wir vielleicht uns ein bisschen zu viel Sorgen machen und da beginnen loszulassen. Und deshalb habe ich ja vorher gesagt, das könnte ganz gut darstellen, was wir vorher besprochen haben, dass der Traum so was zumindest Potenzial hätte für eine kleine Psychotherapie, die das Selbst mit dem Ich kommunizieren veranstaltet.
Auf jeden Fall ein guter Hinweis, sich selber da nochmal zu hinterfragen. Aus Ertel schreibt uns Peter, ich war heute Nacht an einem mir unbekannten Bahnhof vollkommen verloren und dann bin ich auf dem Bahnsteig eingeschlafen und dann hat man mir mein ganzes Gepäck und mein Geld geklaut. Was bedeutet das? Das war sehr bedrückend.
Also das wäre so eines von mehreren typischen Albtraumthemen und auch hier wir deuten ja eigentlich nicht, denn wir wollen ja dem Traum entgegenkommen und gehen davon aus, dass im Traum Sinnliches und damit Wahrgenommenes und damit das, was wir empfinden, verarbeiten und erfahren, verarbeiten. Und da haben wir eben diese Technik, dieses Dream Sense Memory, das gibt es übrigens auch als App, falls man das möchte, das eine Hilfestellung sein soll, um da ein bisschen hinzukommen. Denn auch das ist gewöhnungsbedürftig, so an die Träume heranzugehen. sich nochmal sinnlich zu fragen, woran erinnert mich denn diese Situation und wie kenne ich das denn von Vortag oder den Tagen davor? Also sich verloren zu fühlen zum Beispiel oder das Gepäck geklaut war es, glaube ich.
Mhm, genau. Ist auch, Geld ist weg, ganz bedrückend.
Alles ja. weg plötzlich. Mhm. Also in welcher Situation könnte ich mich denn so gefühlt haben? Woran erinnert mich denn das vom Vortag oder den Tagen davor?
Ja, also da wirklich in sich gehen und zu recherchieren.
Aber eben auf einer sinnlichen Ebene.
Sie haben einen ganz wichtigen Satz gesagt. Sie sagt nämlich, ja, wir deuten ja nicht. Jetzt dachte ich immer, ganz viele Dinge werden immer gedeutet von Fliegen, Wasser, Fallen, Spinnen. Steht doch immer für irgendetwas im Traum. Ist das also Quatsch?
Also wenn ich so gerade raus sagen darf, dann würden wir das anders sehen. Und zwar sehen wir das so, dass eigentlich jeder Träumer, jede Träumerin der beste Experte des Traumes ist. Also das heißt, Träumer und Träumerin wissen am besten, womit sich der Traum beschäftigt oder was in dem Traum abgearbeitet wird. Besser als alle anderen. Das ist mal ein bisschen
Wobei
harter Tobak
vielleicht. Die Träumerin und der Träumer da vielleicht gleich, deswegen grätsche ich gerade rein, da vielleicht direkt widersprechen würden und sagen, naja, ich weiß doch nicht, was mein Traum bedeutet. Hier kommen so viele Beispiele von Hörerinnen und Hörern rein, die sagen, ja, was bedeutet das, was ich da träume? Also wie sollen Sie selbst am besten Bescheid wissen?
Ich glaube, dass diese Neugier, die ein Traum bewirkt, eigentlich schon der Motor dessen ist, dass man sich dann damit beschäftigt, dass man dann darüber spricht und sich mit jemandem den Traum teilt, sich mitteilt. Und ich glaube, eigentlich ist das das Allerwichtigste, weil wir uns in dem Bild auf eine Art vermitteln, wie wir uns sonst nicht vermitteln können. Ich sage immer, man könnte einen Traum wahrscheinlich am besten vergleichen mit einem Kunstwerk, mit einem Bild. Und da möchte der Maler vermutlich auch nicht gedeutet werden, sondern er möchte, dass dieses Kunstwerk wirkt. Und genau das macht ein Traum. Ein Traum wirkt und bewirkt etwas.
Vielleicht können wir es gleich an einem Beispiel festmachen. Und zwar hat sich jemand gemeldet, der nachts Angst hat, wenn er einschläft und braucht unbedingt das Licht an. Und dann schläft er eine Weile und dann, wenn das Licht an ist, wacht er dann irgendwann auch wieder auf. Und weil das Licht dann an war, kann er wieder besser einschlafen, wenn ich das so hoffentlich richtig wiedergegeben habe. Was bedeutet das? Weil die Frage stellt sich doch natürlich.
Ja, und da gibt's ganz viele Aspekte, auf die man eingehen könnte. Ich finde diese Offenheit großartig. Ja, vielen Dank. Ich glaube, dass, oder Kollegen aus der Traumforschung gehen davon aus, dass es eigentlich Ängste sind, die uns des Nächtens bewegen und die uns auch dazu hinführen, dass wir da auch Entwicklungsschritte setzen. Und es gibt eine Theorie von einem Kollegen aus Finnland, die Threat Simulation Theory, die Bedrohungssimulationstheorie, die besagt, dass gerade auch zum Beispiel Albträume durch Angst gespeist, sowas wie uns durchs Probeträumen auf den nächsten Tag bestmöglich vorbereiten. Und die Ängste, die da in der Dunkelheit und in der Nacht auftreten, können ganz viele Ursachen haben. Da müssten wir uns jetzt unterhalten, damit wir da vielleicht Konkreteres finden. Aber mein Plädoyer, erstmal die Angst als einen Wächter zu sehen und einen Motor, der uns dahin bringt, dass wir uns entwickeln.
Wenn ich Sie richtig verstehe, der Angst neugierig zu begegnen, weil da am Ende eine Chance drin liegt.
Wunderbar, ja. Schön gesagt.
Und dann wollen wir gleich mal drauf gucken, weil Sie eine Methode entwickelt haben, die Albträume übers Träumen zu bewältigen. Das klingt auch sehr spannend. Reden wir gleich weiter.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Sie helfen Menschen, mit ihren Albträumen umzugehen. Wir haben das eben schon mal kurz angesprochen. Das ist ja tatsächlich ein Problem, unter dem viele Menschen leiden. Was ist so der erste Schritt?
Der erste Schritt ist, ich glaube, wir haben es vorher kurz angesprochen, die Angst, die den Albtraum ja eigentlich bewirkt, als einen Motivator zu verstehen, also was Positives, das uns dazu führt und dazu bringt, dass wir uns mit Themen beschäftigen, uns Themen zuwenden, die auf irgendeine Art noch schwierig sind für uns, damit wir sie besser bewältigen können.
Was kann einen dabei unterstützen? Denn unser normaler Reflex wäre ja, da ist etwas, davor habe ich Angst, also gehe ich weg.
Ganz genau. Und man könnte sagen, die Angst vor der Angst macht die Angst noch viel größer. Und das würde auch für den Albtraum zutreffen. Die Angst vor dem Albtraum macht die Albträume häufiger.
Also tatsächlich sich der Angst stellen, das sagt man ja auch bei vielen Bereichen, bei einer Spinnenangst oder was auch immer, sich der Situation stellen. Das ist der beste Zugang.
Ganz genau. Und da gibt es eben ein paar Zugänge, wie man sich das erleichtern kann zunächst. Und das finde ich auch eine gute Idee, sich das so leicht wie möglich zu machen.
Haben Sie da so Zugänge, etwas, was man dann quasi wie aus dem Handwerkskoffer hervorholen kann?
Also wenn es jetzt um die Bewältigung von Albträumen geht, dann ist unsere Spezialität ja die, dass wir das luzide Träumen, bewusste Träumen, Klarträumen als Technik vorgeschlagen haben, und zwar Menschen, die unter häufigen Albträumen leiden. Und wir haben aber offen gelassen, wie man dann im Albtraum sich verhalten soll. Das heißt, wir haben Vorschläge gemacht, die Leute haben es dann spontan selber gemacht. Da waren dann die unterschiedlichsten Reaktionen. Da zum Beispiel eine Teilnehmerin an diesem Projekt dann gesagt, ja jetzt, wo ich im Albtraum weiß, dass es ein Albtraum ist, da wäre ich doch doof, wenn ich den Albtraum ändern würde, denn jetzt, das ist so aufregend, der beste James Bond-Film, den ich jemals erleben durfte. Eine Reaktion. Eine andere Reaktion war, oh, ich erkenne den Albtraum, ich möchte mich aus dieser Situation retten, ich wecke mich auf. Noch eine andere Reaktion war, jetzt weiß ich, dass ich träume und ich habe gehört, ich soll mich doch diesem bedrohlichen Etwas zuwenden und erstmal betrachten, worum es da eigentlich geht. Und es ist für manche allerdings schwierig. Und so wäre eine Möglichkeit, sich erstmal in Sicherheit zu bringen und dann dieses beängstigende Objekt, Subjekt anzuschauen.
Was definitiv rauszuhören ist, ein Perspektivwechsel. Also die Angst ist zumindest in vielen Bereichen kleiner geworden, eine Neugier geweckt worden und anders darauf zu schauen. Vielleicht ein schönes Beispiel kommt auch rein aus Karlsruhe von Krüger zu diesem Thema. Und der sagt, also ich habe sehr kreative Träume, die zum Beispiel eine Musikkomposition oder auch eine Landschaft mit komplexer Architektur beinhalten. Es scheint, als ob meiner Fantasie keinerlei Grenzen gesetzt sind und die Kreativität im Traum sehr stark zum Ausdruck kommt. Wie kann ich diese Kreativität im Alltag abrufen oder auch zum Beispiel ein geträumtes Musikstück behalten, sodass ich es dann beim Wachsein weitergeben kann und nicht vergesse? Das wäre ja auch toll.
Großartige Idee, unser Plädoyer. Ich finde ja, dass der Traum der Ursprung von Kreativität sein könnte. Jedenfalls sehr viel Kreativität und sehr viel Überraschung beinhaltet. Und da gebe ich dem Herrn absolut recht, den Traum als eine Quelle von Kreativität zu verstehen und zu sehen, ist wunderbar und großartig.
Jetzt brauchst du den Schlüssel.
Ja, wobei, ich glaube, der liegt gar nicht so weit entfernt. Ich denke, er liegt in einer gewissen Form von Bescheidenheit, sich die Idee aus dem Traum zu retten, die Idee der Melodie aus dem Traum zu retten. Das ganze Arrangement wird wahrscheinlich gar nicht möglich sein, aber viele Ideen fürs Arrangement, wie dann das Musikstück umgesetzt werden könnte. Und da kenne ich viele Musiker, die das tatsächlich auch wirklich tun. auch Autoren und Autorinnen, unter anderem Stephen King, apropos Albträume, der sagt ja sogar, Träumen ist wie Schreiben.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Das sind schon erschreckende Zahlen. Bei etwa 1,8 Millionen Deutschen wurden Schlafprobleme diagnostiziert. Schlafstörungen haben noch sehr viel mehr Menschen, insbesondere durch Corona. Und gerade bei den Jüngeren nehmen Schlafstörungen zu. Brigitte Holzinger, registrieren Sie das auch?
Ja, also wir haben ja sogar an der internationalen Initiative für Österreich an einem Online-Fragebogen teilgenommen. Und es läuft jetzt gerade der zweite Fragebogen. Und wenn man den ausfüllen würde wollen, wäre der Schlafforschung sehr geholfen.
Wir verlinken das über unsere Seite swr1.de und dann kommt man zu Ihnen.
Wunderbar, vielen Dank. Und da sind die Ergebnisse tatsächlich so, dass Corona die Leute schlechter schlafen lässt, wenn man es allgemein formulieren möchte. Etwas detaillierter ist es so, dass Corona natürlich Ängste evoziert hat, Stress gemacht hat, das heißt auch auf die geistige Gesundheit, auf die mentale Gesundheit sich negativ ausgewirkt hat, im Großen und Ganzen. Und das wiederum hat dazu geführt, dass die Leute weniger lang schlafen, unregelmäßiger schlafen, jedenfalls weniger gut ausgeruht sind. Es hat die Albträume haben sich vermehrt, auch die Traumerinnerung ist mehr geworden und hat mit verschiedenen anderen Faktoren zu tun. Aber definitiv, Corona hat den Schlaf kollektiv negativ beeinflusst.
Um jetzt nochmal auf die Jüngeren zu kommen, bei denen das wohl dramatisch zugenommen hat, welche Ursachen sehen Sie da?
Bei den Jüngeren scheint es ja so zu sein, dass die insgesamt negativer betroffen sind von Corona als zum Beispiel Menschen, die schon in Pension sind. Da haben wir auch die wenigsten Unterschiede gesehen. Das heißt, die waren am wenigsten, jedenfalls was die Ein- und Durchschlafstörung betrifft, beeinträchtigt von Corona. Während junge Menschen, die vielleicht auch noch alleine leben, ganz besonders betroffen waren davon, dass sie plötzlich unregelmäßiger geschlafen haben. Da hat sich vielleicht so ein Schlafrhythmus, so ein Alltag noch gar nicht gut etabliert gehabt. Und dann kommt Corona und dann schläft man halt irgendwann, wenn man müde ist. Nur das bedeutet, dass die Schlafqualität dadurch nicht besser, sondern im Gegenteil eigentlich schlechter wird.
Jetzt gibt es nur 80 verschiedene Schlafstörungen. Wie gehen Sie denn vor, wenn jemand mit Schlafstörungen zu Ihnen kommt?
Also diese verschiedenen einzelnen Schlafstörungen sind in den Diagnostikmanualen der Schlafmedizin gelistet. Keine Angst, wir teilen eigentlich in 6 große Gruppen an Schlafstörungen. Und nach diesen 6 großen Gruppen orientieren wir uns im Schlafcoaching mal in erster Linie. Wenn sich herausstellt, dass ein Schlaflabor allerdings notwendig wäre, dann überweisen wir auch. Also wir sind so eine Schnittstelle auch zu den Schlaflaboren, wenn notwendig.
Sie leiten das Institut für Bewusstseins- und Traumforschung in Wien und Sie bilden Menschen als Schlafcoach aus. Sie haben da auch ein Buch zugeschrieben, Wer wach sein will, muss schlafen. Sie haben das eben schon mal anklingen lassen, warum Schlaf denn eigentlich so wichtig ist, weil sich auch unser Gehirn regeneriert. Gilt das eigentlich noch, diese alte Regel, die es mal gab, 8 Stunden Schlaf?
Ich glaube, man muss sagen, sie gilt eigentlich wieder, denn vor ja, so etwa 10, 20 Jahren hat die Schlafforschung gesagt, dass es Lang- und Kurzschläfer gibt und auch also Kurzschläfer, der dann nur 5 oder 6 Stunden Schlaf braucht, würde eine Schlafstörung entwickeln, wenn man sagt, dass er 8 Stunden schlafen soll. In den letzten, sagen wir mal, 5 oder 4 Jahren allerdings haben sich mehr und mehr Studien gezeigt, die nachweisen konnten, dass auch die Dauer des qualitativ hochwertigen Schlafs eine große Rolle dabei spielt, wie gut sich der Mensch insgesamt regeneriert, vor allem aber vermutlich das Gehirn dieses Menschen. Und man geht jetzt auch wieder davon aus, dass ja 7-8 Stunden Schlaf sollte man allnächtlich erlangen können.
Jetzt hatten Sie eben gesagt, dass diese Forschung in dem Bereich noch gar nicht so alt ist. Was ist denn vielleicht gerade die neueste Erkenntnis, die man im Bereich Schlafforschung auch gefunden hat?
Also auch da würde ich sagen, vielleicht gar nicht die neueste, aber sagen wir, die wichtigste ist, dass wir, wenn wir einschlafen, zwar den Eindruck haben, passiv zu sein, das liegt daran, denke ich, dass sich unser Ich zurückzieht, dass aber der Organismus wirklich umschalten muss und eigentlich in einen anderen Modus, in eine andere Welt, nämlich die des Schlafes, gelangen können muss, um bestmöglich Regeneration und was auch immer damit auch noch mitkommt, bewerkstelligen zu können.
Jetzt bilden Sie die Menschen am Institut weiter aus zu Schlafcoaches. Ist das gerade so eine Modeerscheinung? Diese Coaching-Ausbildungen hat man ja manchmal den Eindruck, war auch so eine Modeerscheinung.
Ja, das Schlafcoaching, darf ich anmerken, habe ich ja mit meinem Kollegen Gerhard Klösch, der im Schlaflabor der Abteilung für Neurologie an der MedUni Wien tätig ist, entwickelt. Und wir bilden Leute mit den entsprechenden Grundberufen an der MedUni Wien aus im Schlafcoaching. Und diese Grundberufe sind Medizin, Psychologie und Psychotherapie. Und in manchen Ausnahmefällen dürfen wir dann auch noch andere qualifizierte Personen fort- und weiterbilden. Denn unser Schlafcoaching nach Holzinger und Klösch ist eine Fort- und Weiterbildung. Und wir haben es deshalb Schlafcoaching getauft, damit eben diese drei Grundberufe es auch ausüben dürfen und vielleicht auch Menschen, die in der Pflege tätig sind. Denn auch da ist das Wissen um den Schlaf essentiell.
Was könnte dennoch ein ausgebildeter Schlafcoach falsch machen?
Ein ausgebildeter Schlafcoach nach Holzinger und Klösch ist aus unserer Sicht gewahr, dass er kooperieren muss und dass er die Schlafmedizin zumindest in den Grundzügen kennen muss. Das heißt, wenn dann jemand, der sagt, ich schlafe so schlecht oder ich bin tagsüber so müde, beginnt nur mit einem Coaching zu behandeln und zum Beispiel eine Schlafapnoe übersehen würde, weil er eben nicht kooperiert, dann wäre das eine grobe Fahrlässigkeit und ein grober Fehler. Das heißt, und Schlafcoaching nach Holzinger und Klösch bedeutet, ich weiß, wo meine Grenzen auch liegen und dass ich kooperieren muss.
Wichtiger Schlusssatz. Ich sage herzlichen Dank für den Besuch in SWR1 Leute, Brigitte Holzinger.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute.